Lost in Translanguaging – Gedanken zur korrekten Bezeichnung. In dieser Folge setzen sich Gerlinde Steinbinder-Kistner und Selma Chavan, beide mehrsprachige wissenschaftliche Mitarbeiterinnen am Institut für Grundschulforschung, mit Begrifflichkeiten zur Mehrsprachigkeit auseinander, indem sie aus einem Fundus gängiger Behauptungen fischen. Wir wollen wissen, wie unterscheidet sich die Erstsprache von der Zweitsprache? Warum gibt es eine Muttersprache und keine Vatersprache? Und ob mehrsprachige Kinder womöglich weder die eine noch die andere Sprache gut können?
In dieser Podcast-Folge wollen wir unterschiedliche Fragen zu grundlegenden Begrifflichkeiten der Mehrsprachigkeit diskutieren. Unsere Fragen sind bewusst zum Teil auch sehr provokant gestellt und sollen Ihnen als Zuhörerinnen und Zuhörer Raum für die eigene Meinungsbildung ermöglichen oder auch Anlass für weitere Diskussionen sein. Zwar dienen Erkenntnisse aus einschlägiger Literatur als Basis unserer Argumentation, dennoch ist hier anzumerken, dass diese auch eine subjektive Meinung und Überzeugung darstellt, weshalb natürlich auch andere Ansichten vollkommen legitim sind. Bevor wir aber starten, möchte ich uns kurz vorstellen. Meine Kollegin Gerlinde Steinbinder-Kistner und ich, Selma Chavan, sind wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Doktorandinnen am Institut für Grundschulforschung an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg und hoffen, dass wir Ihnen mit dieser Podcast-Folge auch ein Stück weit Inspiration für Ihre eigene Auseinandersetzung mit diesem doch sehr bedeutsamen Thema bieten können. Und dann steigen wir auch direkt in die Diskussion ein. Und ich würde gerne die folgende Frage direkt an dich richten, liebe Gerlinde. Ist die Erstsprache eines Menschen immer die starke Sprache?
Bevor wir die eigentliche Frage diskutieren, möchte ich jetzt erstmal den Begriff Erstsprache definieren. Schaut man in die Literatur, so ist die Erstsprache zu verstehen als erste Sprache, die ein Mensch erwirbt. Dabei unterscheiden Autoren auch weiter zwischen einer schwachen und einer starken Sprache. Im Normalfall ist die schwache Sprache eines Menschen weniger gut ausgeprägt als die starke Sprache. Die starke Sprache ist die dominierende Sprache, die man am besten spricht und auch am meisten nutzt. Diese muss jedoch nicht zwangsläufig die zuerst erworbene Sprache sein. Und an dieser Stelle knüpfe ich jetzt nochmal an deine Ausgangsfragestellung an. Ist die Erstsprache eines Menschen immer die starke Sprache? Die Antwort auf diese Frage lautet meiner Ansicht nach definitiv nein. Insbesondere dann nicht, wenn wir auf die heutige Globalisierung und Zuwanderung blicken. Also konkret bedeutet das, dass ein Mensch als Kind eine Sprache als erstes erlernt, die Kompetenzen der Erstsprache jedoch aufgrund der späteren Lebensumstände nicht weiter ausbaut. Dadurch wird die Zweitsprache als die dominierende Sprache angesehen und ist von zentraler Bedeutung. Und diese Sprache wird dann sogar auf einem höheren Niveau als die Erstsprache beherrscht. Vielleicht schwirrt nun manchen von euch in diesem Kontext auch der Begriff Muttersprache im Kopf herum wie mir. Deshalb wäre es aus meiner Sicht auch interessant zu diskutieren, in welchem Kontext die Erstsprache zur Muttersprache steht. Also gehen wir nun über zu unserer zweiten Frage. Ist die Muttersprache das gleiche wie die Erstsprache? Und jetzt übergebe ich das Wort wieder an dich, Selma. Was kannst du uns dazu sagen?
Ja, diese Frage ist tatsächlich nicht so einfach zu beantworten. Schauen wir uns erstmal den Begriff der Muttersprache an. Formal betrachtet ist die Muttersprache die Sprache, die die Mutter ursprünglich spricht und das Kind in den meisten Fällen als erste Sprache erwirbt. Die Besonderheit besteht darin, dass die Muttersprache auf eine ganz natürliche Weise, nämlich durch die alltägliche Kommunikation, erworben wird. Das heißt, das Kind nimmt diesen Lernprozess in den ersten Jahren erstmal gar nicht bewusst wahr. Der Begriff der Muttersprache hat meiner Meinung nach einen ganz besonderen Status, da hier natürlich auch biografische und persönliche Aspekte, aber auch Überzeugungen mitschwingen. Erlernt aber das Kind erstmalig eine andere Sprache als die, die die Mutter ursprünglich spricht, so kann die Muttersprache nicht mit der Erstsprache gleichgesetzt werden. Der Begriff der Erstsprache bietet uns einfach einen sachlicheren Zugang, wie ich finde. Meine Kollegin ist bereits darauf eingegangen, dass bei der Erstsprache zwischen der starken und der schwachen Sprache eines Menschen unterschieden wird. Diese Auffassung ermöglicht uns, eine Aussage auch dahingehend zu treffen, ob sich eine Erstsprache im Laufe der Jahre und auch der persönlichen Entwicklung und der Sozialisation eines Menschen tatsächlich als die starke Sprache herauskristallisiert oder vielleicht eine ganz andere. Mich würde aber auch interessieren, ob man immer von dem Begriff der Muttersprache sprechen kann. Also ist der Begriff der Muttersprache überhaupt noch zeitgemäß? Und wie ist das beispielsweise mit Kindern, die ihre Mutter gar nicht kennen? Und braucht es diese Zuweisung überhaupt? Gibt es womöglich auch eine Vatersprache? Diese Fragen richte ich wieder an dich, Gerlinde, und würde gerne wissen, wie deine Haltung dazu ist.
Ja, spannende Fragen. Um euch Hörerinnen und Hörern diesen Sachverhalt jetzt ein wenig näher zu bringen, habe ich ein Beispiel mitgebracht. Vielleicht kann man sich das Ganze dann auch besser vorstellen und das Ganze auch besser verstehen. Stellen wir uns jetzt nur mal beispielhaft eine Familie vor, in der die Mutter Ungarin ist und der Vater Deutscher. Da fragt man sich, ist die Muttersprache des Kindes dieser Familie Ungarisch und hat dieses Kind vielleicht die Vatersprache Deutsch? Und kann ein Kind beides haben, also eine Muttersprache und eine Vatersprache? Dieser Sachverhalt ist komplex und eine eindeutige Antwort vermutlich gar nicht möglich. Vielleicht braucht es dies ja an dieser Stelle aber auch gar nicht. Ich denke, es geht vielmehr darum, ein Bewusstsein für die Vielfalt an ganzen Begriffen im Kontext der Mehrsprachigkeit zu schaffen und auch Denkanstöße zu geben. Spinnt man das Ganze weiter, könnte man sich nämlich auch fragen, wie sieht es bei Kindern aus, die keine Bindung zu ihren Eltern haben oder beispielsweise adoptiert wurden? Möchten diese Menschen eine Sprache dann überhaupt mit ihrer Herkunft in Verbindung bringen? Ich für meinen Teil denke, man sollte vielmehr für eine Art sensible Sprache plädieren, die diese familiäre Zuweisung gar nicht benötigt. Vielleicht wäre an dieser Stelle der Begriff Ursprungssprache passender.
Ja, vielen Dank, Gerlinde. Daraus wird auch ersichtlich, dass Sprache mehr ist als nur etwas Formales. Sprache kann also auch eine persönliche Bedeutsamkeit, eine eigene Identifikation hervorrufen. So zumindest mein Eindruck.
Ja, genau. Und daraus ergibt sich jetzt auch schon unsere nächste Frage, in der wir auch die Zweitsprache in den Fokus nehmen wollen. Hat die Zweitsprache nur eine existenzielle Notwendigkeit?
In der Literatur wird die Zweitsprache häufig als Alternativsprache angesehen, die eine existenzielle Notwendigkeit hat und in erster Linie für die Bewältigung alltäglicher Situationen dienen soll. Erinnern wir uns jetzt nochmal an die Frage zur Erstsprache. So wurde festgehalten, dass die Erstsprache nicht zwangsläufig die starke Sprache sein muss. Gehen wir jetzt noch einen Schritt weiter und berücksichtigen auch den persönlichen Bezug zu einer Sprache, dann wird deutlich, dass die Zweitsprache nicht nur eine rein existenzielle Notwendigkeit hat. Nehmen wir also an, ein Kind nicht deutscher Eltern, das in Deutschland aber geboren ist, er lernt zu Hause seine Ursprungssprache oder seine Erstsprache, wie es oft in der Literatur heißt. Gleichzeitig wächst aber dieses Kind in einem Umfeld auf, in dem die deutsche Sprache die dominierende Sprache ist. Und hier kommt nämlich auch der entscheidende Punkt. Diese Sprache, der man sich bedient, sollte nicht ausschließlich zu beruflichen und schulischen Zwecken dienen, also wie es auch in der Frage heißt, der existenziellen Notwendigkeit dienen, sondern vielmehr bedarf es der Grundhaltung, dass man zu dieser Sprache auch eine persönliche Bindung herstellt, da sie natürlich auch für die kulturelle und gesellschaftliche Teilhabe letztendlich ausschlaggebend ist. Das heißt aber auch nicht, dass die Erstsprache in Vergessenheit geraten sollte. Und den eben genannten Aspekt greifen wir in unserer abschließenden Frage auch nochmal auf und gehen hier vor allem auf persönliche Erfahrungen bezüglich der Erstsprache ein. Hier eine provokante Äußerung, wie ich finde, zum Abschluss, und ich bin gespannt, Gerlinde, wie du gleich argumentieren wirst. Kinder, die mehrsprachig aufwachsen, beherrschen keine Sprache so richtig. Zunächst aber eine kurze Begriffsdefinition, was man überhaupt unter Mehrsprachigkeit versteht. Unter Mehrsprachigkeit wird die Nutzung von mindestens zwei verschiedenen Sprachen im täglichen Sprachgebrauch verstanden, wobei der Wechsel von einer Sprache in die andere problemlos erfolgen muss. Und jetzt gebe ich auch gleich das Wort an dich ab. Wie ist nun die eben genannte Äußerung zu bewerten? Kinder, die mehrsprachig aufwachsen, beherrschen keine Sprache so richtig.
Ja, das ist eine ganz spannende These, die von uns bewusst provokant formuliert wurde, wie du eben schon gesagt hast, Selma. Und es ist oft so, dass diese Denkweise auf Migrantenfamilien zutrifft, wenn Kinder ihre Erstsprache, also wie es geläufig ist, die Muttersprache, unzureichend erlernen, weil die Eltern dies nicht weiter unterstützen, mit der Begründung, dass die Kinder die dominierende Sprache des Landes besser erlernen und sprechen können sollen. Diesen Umstand konnte ich tatsächlich bislang häufig in Familien beobachten, die beispielsweise aus osteuropäischen Ländern kommen und der Meinung sind, dass die Muttersprache, also nehmen wir jetzt als Beispiel das Rumänische, weniger hohes gesellschaftliches Ansehen genießt und deshalb der weitere Erwerb dieser Sprache nicht so wichtig sein könnte. In Anbetracht wissenschaftlicher Erkenntnisse sehe ich jedoch hier einen Trugschluss, denn in der Regel ist die Entwicklung von Mehrsprachigkeit eben auch für andere Entwicklungsbereiche förderlich. Das heißt, es besteht sogar ein enger Zusammenhang zwischen der Mehrsprachigkeit und der kognitiven Entwicklung. Was wiederum bedeutet, dass Mehrsprachigkeit in vielerlei Hinsicht positive Konsequenzen zur Folge hat und somit sogar förderlich für den Erwerb einer Zweit- oder Drittsprache ist. Dies müsste meiner Meinung nach noch stärker in die Köpfe der Menschen getragen werden, damit es eben zu so einer Denkweise, wie ich sie eben beschrieben habe, gar nicht mehr kommt und der Wert von Mehrsprachigkeit gesehen wird. In diesem Bereich wird bereits natürlich viel geforscht, weshalb ich abschließend noch kurz einen Ansatz in den Raum werfen möchte, der Mehrsprachigkeit als Norm betrachtet und sich von dieser Tradition verabschiedet, dass eine Sprache eine abgrenzbare oder auch abgegrenzte Einheit ist. Das Stichwort ist hier Translanguaging. In diesem Ansatz wird Mehrsprachigkeit als Ressource betrachtet. Wenn wir jetzt mal an die Schule denken, bedeutet Translanguaging hier nicht die Benachteiligung der Bildungssprache oder dass eine Lehrkraft beispielsweise alle Sprachen, die im Klassenzimmer gesprochen werden, verstehen oder können muss. Translanguaging bedeutet eher, anderen Sprachen und somit auch den Identitäten Raum zu geben und den Kindern zu helfen, Kenntnisse in der neuen Sprache auf Basis ihrer bereits erworbenen Kenntnisse in der anderen Sprache aufzubauen. Vielleicht bietet dieser Ansatz nun gute Denkanstöße, wie man mit der vorherrschenden Mehrsprachigkeit positiv und gewinnbringend umgehen kann. Denn das ist ganz entscheidend, meiner Meinung nach. Nun sind wir schon am Ende der heutigen Folge und bedanken uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern und hoffen, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören.
Danke fürs Zuhören. Schaltet bei der nächsten Folge gerne wieder ein. Du hast Fragen oder würdest gerne mehr über ein bestimmtes Thema erfahren? Dann schreib uns einfach eine Mail an ifg-mehrsprachigkeit-gs@fau.de.